Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Montag, dem 30. Oktober auf Rabe. Heute geht es bei uns um Menschenrechte und Autonomie. Und diese Autonomie, also das Recht auf Selbstbestimmung, scheint Katalonien immer mehr abhanden zu kommen. Die Ereignisse überschlagen sich. Spanientreue demonstrierten gestern in Barcelona. Heute soll die von Madrid eingesetzte Verwaltung ihre Arbeit aufnehmen.
Ich glaube, eine Zwangsverwaltung, so muss man es nennen, eine Zwangsverwaltung aus Madrid durch die Vizepräsidentin, deren Partei in Katalonien 8% der Wahlbeteiligung erreicht hat, wird sehr schwierig durchzusetzen.
Das meint die Unabhängigkeitsbefürworterin Esther Hubacher von der katalanischen Nationalen Versammlung in der Schweiz. Wir haben mit ihr gesprochen. Nach jahrzehntelangem politischen Ringen scheint sich ein Wunsch vieler Menschenrechtsorganisationen in der Schweiz zu erfüllen. Endlich soll es auch hier eine schlagkräftige, unabhängige Hüterin der Menschenrechte geben. Allerdings sind die Menschenrechtlerinnen skeptisch, ob die neu zu schaffende Institution tatsächlich so schlagkräftig werden wird. Und am Schluss der Sendung tönt es dann bei uns noch so.
Das kann nicht sein, dass dieses Schutzgebiet dann da abbrennt, nur weil die Regierung nicht bereit ist, dort Feuerwehrleute hinzuschicken oder auch finanzielle Hilfe zu geben.
Der indigenen Gemeinschaft der Awa in Brasilien droht die Zerstörung ihres Stammesgebietes, weil die Feuerwehr nicht mithilft, Waldbrände zu löschen. Wir werfen den Blick im Detail auf diese Region. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages. Am Samstag demonstrierten in Bern rund 1000 Menschen zum 30-jährigen Jubiläum der Reitschulebesetzung. Sie forderten die Fortführung des Kampfes für Freiräume und autonome Zentren. Laut Angaben der Veranstaltenden nahmen an der Demonstration neben vielen jungen Menschen auch Personen teil, die bei der Besetzung des Kultur- und Polizentrums 1987 dabei waren. Die Kundgebung verlief friedlich, ein großes Polizeiaufgebot war vor Ort. Das Grounding der Berner Fluggesellschaft Skywork hält bis Redaktionsschluss dieser Sendung an. Seit Samstagabend sind die Maschinen auf dem Berner Flughafen Belpmoos auf dem Boden. Laut der Berner Zeitung hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt der Fluggesellschaft die Betriebsbewilligung entzogen. Das, weil Skywork wichtige Finanzierungsnachweise nicht liefern konnte. Nun drohten rund 120 Angestellten die Kündigung. Gegenüber der Berner Zeitung sprach Skywork davon, die nötigen Nachweise zu erbringen, dass die Fluggesellschaft weiter finanziert werden könne. Falls dem nicht so ist, will die slowenisch-deutsche Fluggesellschaft Adria Airways einspringen. Sie will einige der Flugdestinationen von Bern von Skywork übernehmen. In Irland haben laut der Taz Hunderte gegen ein neues Zentrum der Sekte Scientology demonstriert. In der irischen Hauptstadt Dublin hat die amerikanische Sekte ein Auditorium für über 1000 Menschen eröffnet. Die Polizei stoppte die Demonstrierenden, bevor sie dem Gebäude zu nahe kamen. Pikant an der Eröffnung war, dass auch Vertreterinnen von irischen Behörden an der Eröffnung sprachen. Später distanzierten sich einige von ihnen von Scientology. Die Taz vermutet, dass das Zentrum in Dublin zu einem neuen Drehkreuz in ganz Europa für die umstrittene Scientology-Sekte werden könnte. Laut verschiedenen Medienberichten dieses Wochenende plant der US-amerikanische Sonderermittler Robert Mueller erste Festnahmen in der sogenannten Russland-Affäre. Heute könnten erste Personen verhaftet werden, weil sie Russland geholfen hätten, den Wahlkampf in den USA zu manipulieren. Es gibt starke Indizien dafür, dass Russland die Kandidatur von Donald Trump unterstützte, indem sie die Kampagne seiner Herausforderin Hillary Clinton gezielt torpedierte. Donald Trump reagierte auf die aktuellen Entwicklungen einmal mehr mit einem Twitter-Gewitter-Ablenkungsmanöver und wirft Mueller und seinem Team vor, eine Hexenjagd zu betreiben. Zum Wetter. Es bleibt die ganze Woche trocken. Am Morgen ist jeweils mit Hochnebel zu rechnen. Später zeigt sich dann zuweilen die Sonne. Die Temperaturen tagsüber bewegen sich zwischen 10 und 15 Grad.
Rabe Info.
So tönt es letzten Samstag auf dem Berner Bundesplatz. Libertad, Dignitat, Republika oder Freiheit für die politischen Gefangenen war auf Schildern zu lesen. Rund 200 Menschen trafen sich auf dem Berner Bundesplatz zu einer Solidaritätskundgebung für die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien. Organisiert hatte sie die katalanische Nationale Versammlung in der Schweiz. Seit dem Paukenschlag aus Barcelona, nämlich die einseitige Unabhängigkeitserklärung Kataloniens durch einen großen Teil des Parlaments, steht in Barcelona kein Stein mehr auf dem anderen. Postwendend kam die Reaktion aus Madrid, nämlich die Entmachtung von Kataloniens Politik und Verwaltung. Mit der Konsequenz, heute soll die von Madrid eingesetzte Zwangsverwaltung ihre Arbeit aufnehmen. Wilma Rall sprach heute Morgen mit Esther Hubacher, Unabhängigkeitsbefürworterin und Sprecherin der katalanischen Nationalen Versammlung in der Schweiz.
Gestern gingen in Barcelona Hunderttausende Menschen auf die Straße für die Einheit Spaniens gegen die Abspaltung Kataloniens. In Umfragen verloren die UnabhängigkeitsbefürworterInnen etwas an Zustimmung. Könnte man sagen, der Wind hat sich nun gedreht?
Erstens Umfragen, da gibt es Tausende mit tausend verschiedenen Resultaten. Und wir haben immer gesagt, dass die einzige Möglichkeit, um wirklich zu erfahren, was der Wille des Volkes ist, ist ein Referendum. Und dieses haben wir am 1. Oktober durchgeführt. Zu den Demonstrationen. Es gab inzwischen zwei größere von den Unabhängigkeitsgegnern. Die Teilnahme daran ist immer umstritten, wie man weiß. Man kann es nicht daran festnageln, man muss es an einer Abstimmung an den Urnen, an einem Referendum.
Diese Abstimmung will die spanische Regierung mit allen Mitteln verhindern. In den letzten Tagen haben sich die Ereignisse Schlag auf Schlag entwickelt. Am Freitagabend sprach sich das katalanische Parlament für die Unabhängigkeit aus, wenn auch ohne Zeitplan. Dann setzte die spanische Regierung zum ersten Mal überhaupt den Verfassungsartikel 155 in Kraft und entmachtete katalanische Regierung und Parlament. Die Verwaltung von Katalonien liegt nun ab heute in den Händen von Madrid, zumindest auf dem Papier. Wie wird das funktionieren? Was denken Sie?
Sie haben es gesagt, auf dem Papier. Die praktische Umsetzung wird sich in den nächsten Tagen zeigen, was durchgesetzt werden kann. Ich glaube, eine Zwangsverwaltung, so muss man es nennen, eine Zwangsverwaltung aus Madrid durch die Vizepräsidentin, deren Partei in Katalonien 8% der Wahlbeteiligung erreicht hat, wird sehr schwierig durchzusetzen.
Die spanische Justiz hat auch diverse Strafverfahren eingeleitet gegen Carles Puigdemont und viele andere führende Köpfe der Unabhängigkeitsbewegung. Angeklagt werden sollen sie wegen Rebellion. Was bedeutet das konkret?
Was es juristisch bedeutet, ist eine Frage. Was es politisch bedeutet, ist eine andere. Juristisch setzen all diese Straftatbestände einen gewaltsamen Vorgang voraus. Und das ist in keinem dieser Fälle gegeben. Ganz im Gegenteil. Gewaltsame Vorgänge hat man immer nur an den Demonstrationen gegen die Unabhängigkeit gesehen. Wie gestern auch.
Sie haben es kurz angesprochen zu Beginn. Die spanische Regierung hat auf den 21. Dezember Neuwahlen angekündigt. Wer wird da antreten, wenn die führenden Köpfe sämtlich Strafverfahren am Hals haben?
Sie haben Ihre Frage bereits mehr oder weniger beantwortet. Wie demokratisch kann solch eine Wahl sein, bei welcher die mir im politischen Inhalt nicht gefallen, im Gefängnis sitzen? Wie die Beteiligung dann letztlich ausfallen wird, das ist sehr schwierig vorauszusehen. Wenn man jetzt nochmals wählt und zum gleichen Resultat kommt und es wieder nicht durchsetzen kann, dann ist es ein Witz. Wenn man die Garantie hat, dass das Resultat dann angenommen wird und auch durchsetzbar ist, dann sieht es vielleicht anders aus. Wird sich zeigen, ich bin da nicht allzu zuversichtlich.
Es stellt sich auch die Frage nach den Ereignissen in den vergangenen Wochen. Sind das nicht zu hohe Kosten für mehr Autonomie für Katalonien?
Der Preis der Trennung ist eine Sache und den muss man vergleichen mit dem Preis der Nichttrennung. Einer Zwangsverwaltung, die in der Bevölkerung keine Akzeptanz findet, die man in den letzten Monaten und Jahren gesehen hat, dass der politische Inhalt sich nicht mit dem politischen Willen von Katalonien deckt in ganz vielen Punkten, sei es im Tierschutz mit dem Verbot der Stierkämpfe, in der Ausgestaltung des Steuerwesens und. Das geht durchs Band und das hat auch Kosten und diese muss man vergleichen.
Sagt Esther Hubacher. Sie ist Sprecherin der katalanischen Nationalen Versammlung in der Schweiz. Die Unabhängigkeitsbewegung Kataloniens inspiriert auch viele Musikschaffende, so zum Beispiel auch die Revolu-Sonate.
Estic cansat ja d'escoltar tanta parafernàlia. La llibertat d'un poble és una qüestió democràtica. Ni un pas enrere, sempre hi ha esperança. La nostra lluita ve des del respecte i la constància. Qui va decidir que aquesta terra és seva? Els mateixos que controlen el volum de la cartera. Els que dicten lleis per ells, no per nosaltres. Els que volen molts diners a costa d'altres. Guerres que comencen matant i no frenen. Fons 60 anys hi havia sang al terra pel simple fet de no pensar com els que governaven i ara no hi ha sang, hi ha terrorisme social. Des de ben petit que jo m'estimo Catalunya, el seu mar, la seva gent, la seva terra, la cultura està banyada de respecte i de solidaritat. La bandera està pintada per Sant Jordi el Matadracs, un país amb grans ferides al llarg de la seva vida, conseqüència de lluitar contra un govern patriarcal, però el seu poble encara lluita dia a dia als carrers. No ens faran enrere, seguirem fins al final.
Es un sentimiento, una forma de creer, un derecho básico, las ganas de vencer, un orgullo latente, la magia en el ambiente de vivir en libertad y compartirlo con tu gente. Això no son esports, ni política, ni ciencia, una lluita interna que es viu en paciència, tradició i cultura, el vent de ponent, revolució social i Catalunya independent. A l'estat ens està robant la identitat cultural, pintant aquest mural, senyera, sardana, gigantes i dragons. El burro catalán y muchos cabezones. Castellers fan castells, a la luna llegaréis. Los del pueblo lo sabéis, que es lo que queréis. Yo quiero libertad para todos los pueblos reprimidos. Palestina, el Tíbet y todos los vencidos.
In, inda, independencia. In, inda, independencia. In, inda, independencia. In, inda, independencia.
Independencia. Pa' los pueblos reprimidos, no queda más paciencia por los sueños destruidos. Ya veo vuestra falsa democracia, de lejos, manipulan por la tele en este país de viejos. Fuera los complejos, ya llegó la sangre nueva, salgamos del Edén como hizo Adán y Eva. Construyamos un país, un estado independiente, se están politizando los sentimientos de la gente. No soy muy creyente, pero tengo fe. De que algún día con mis ojos lo veré. Despierta los sentidos, corre, sal y lucha por tus derechos, enciendo aquí la mecha. Rodarán cabezas al estilo la francesa.
Vull viure en un país que no sigui racista. Vull viure en un país que no sigui capitalista. Vull viure en un país que no sigui masclista. No volem més mentides ni més corrupció. Estem cansats ja de cedir, que no demanin ni perdó. Què dirà la gent? Catalunya independent. Una reacció directa a les farses del govern.
La ley mordaza no pot
podrá callar el mensaje que amenaza con ser un referente para abrir todas las mentes, cuestionar la constitución y ser independientes. Yo, no sé vosotros señores, pero me siento engañado. La república nos la han robado, el franquismo y su golpe de estado. No puedo estar callado, a mí no me han manipulado.
Pues para la cuestión da la libertad, la familia, la nuestra tierra. Pero no vale la pena ni la muerte ni la guerra. Como una hoja de otoño que a la rama se aferra. Lucha por la libertad, es la misma idea. Hay que poner las cosas en su lugar. El parlamento de parásitos debemos purgar. No quiero vuestra transición, tampoco vuestra compasión. Libertad de expresión. Un estado sin Borbón, un estado por nación.
In, inda, independencia. 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 In, inda, independencia.
Rabe Info.
Weltweit gilt die Schweiz als Hüterin der Menschenrechte. Sie schlichtet in diplomatischen Konflikten und setzt sich weltweit für Grund- und Menschenrechte ein. Blicken wir hingegen ins Inland, zeigt sich ein anderes Bild. In den letzten Jahren kommen die Grundrechte in der Schweiz immer stärker unter Druck. Projekte zum Schutz der Menschenrechte werden nur langsam vorangetrieben. Bereits 1993 forderte die UNO ihre Mitgliedstaaten auf, unabhängige Institutionen zu schaffen zum Schutz der Menschenrechte im eigenen Land. In der Schweiz war dieses Projekt 20 Jahre lang in der Pipeline. Jetzt endlich ist es auf der Zielgeraden. Der Bundesrat will 1 Million Franken jährlich investieren in die geplante unabhängige Schweizer Menschenrechtsinstitution NMRI. Und hat dazu einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt. Morgen Dienstag endet die Vernehmlassung. Verschiedenste zivilgesellschaftliche Organisationen haben sich den Entwurf angeschaut. Und sie bleiben skeptisch, ob die geplante NMRI wirklich genug unabhängig und schlagkräftig ist, um die Menschenrechte zu verteidigen. Unter den Skeptikern befindet sich auch Matthias Hui, Mitarbeiter der Organisation humanrights.ch und Koordinator der NGO-Plattform Menschenrechte. Wilmar Ahl hat mit ihm gesprochen.
Nach jahrelangem politischem Ringen ist die Nationale Menschenrechtsinstitution nun auf der Zielgeraden. Was sollen die Kernaufgaben sein dieser geplanten Menschenrechtsinstitution?
Ja, also noch vorher, das ist keine Erfindung der Schweiz, sondern die Idee dieser Menschenrechtsinstitution kommt von der UNO her und es ist eigentlich ein gemeinsamer Wille der Staaten, dass in jedem Land eine solche unabhängige Menschenrechtsinstitution eingerichtet wird. Und jetzt, was die Schweiz betrifft, diese Menschenrechtsinstitution soll die Situation der Menschenrechte in der Schweiz beobachten, soll auch zum Schutz der Menschenrechte beitragen, indem sie den Finger auf wunde Punkte der Menschenrechtssituation legt. Und sie soll vor allem auch ein Scharnier sein zwischen eben staatlichen Bemühungen und solchen in der Zivilgesellschaft.
Nun begrüßen Sie grundsätzlich die Stoßrichtung des neuen Bundesgesetzes, sehen aber auch Verbesserungsbedarf. Einerseits kritisieren Sie die Trägerschaft, sind ja mehrere Universitäten, sie seien nicht genügend unabhängig. Wissenschaftliche Forschungen oder Gutachten entstehen aber doch unter dem Leitsatz der Unabhängigkeit. Warum sollen sie trotzdem nicht genügend unabhängig sein?
Das Problem ist, dass die Vorstellung auch von der UNO her ist, genau, dass unabhängige Institute geschaffen werden mit eigener Rechtsperson, also die völlig unabhängig sind, vor allem vom Staat, aber auch von allen anderen. Und das Problem bei der Verschränkung mit universitären Instituten liegt nicht im Inhaltlichen, sondern liegt darin, dass natürlich Unis eine eigene Agenda haben, eigene Prioritäten, wenn es um die Themensetzung geht, Es gab auch Länder, Norwegen zum Beispiel, die hatten genau eine solche Konstruktion in Verbindung mit Universitäten und sind jetzt davon abgekommen, eben genau aus diesem Punkt, weil die Einrichtung zu wenig eigenständig, zu wenig unabhängig war.
Humanrights.ch kritisiert auch, dass das Feld, wo die Institution aktiv werden soll, zu stark eingeschränkt ist, dass eben die Menschenrechtsaußenpolitik der Schweiz im Moment ausgeklammert ist. Warum macht das Ihrer Meinung nach keinen Sinn?
Also das ist ein bisschen eine Fehlkonstruktion aus unserer Sicht, dass überhaupt eine Einschränkung besteht. Wenn das Institut unabhängig sein soll, dann muss es auch ganz unabhängig Themenschwerpunkte setzen können. Es ist auch deshalb absurd, weil es ja eigentlich diese scharfe Trennung zwischen Innen- und Außenpolitik gar nicht mehr gibt. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Migrationspolitik denken oder an Wirtschaft und Menschenrechte oder auch an Umweltpolitik, das sagen auch die Behörden, der Bundesrat und das EDA selber. Und deshalb ist es jetzt wirklich ein bisschen abstrus, dass jetzt diese Einschränkung vorgeschlagen wird.
Das Gesetz wird ins nationale Parlament kommen. Wie sehen Sie dort die Chancen?
Ja, das sollte eigentlich möglich sein. Eben, es geht um keinen irgendwie revolutionären Vorschlag, wo sich jetzt die Schweiz aufs Glatteis begibt, sondern es geht nur darum, dass die Schweiz nachvollzieht, was andere längst eingerichtet haben. Also deshalb sehe ich schon Chancen, aber es werden große Anstrengungen notwendig sein und Menschenrechtsfragen weht bekanntlich ein ziemlich eisiger Wind ins Gesicht im Moment und da müssen wir etwas dagegen setzen.
Von rechter Seite wird ja an diesem Vorschlag kritisiert, es sei ein bürokratischer Papiertiger, der nichts bewirken würde. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist natürlich völlig falsch. Also schon jetzt dieses Pilotprojekt, das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte, auch wenn es eben mit diesen Einschränkungen einer universitären Institution arbeitet, hat in verschiedenen Bereichen einiges bewirken können. Und auch wenn wir die Arbeit dieser Menschenrechtsinstitutionen in anderen Ländern sehen, sehen wir sofort, dass da mit wenig Mitteln sehr viel bewirkt werden kann. Und abgesehen davon eben ist es im Prinzip einfach auch eine internationale Verpflichtung. Und wenn die Schweiz gerade in Menschenrechtsfragen international mit dabei bleiben will, dann hat sie eigentlich keine Alternative dazu, eine solche Einrichtung zu schaffen.
Sagt Matthias Hui. Er ist Mitarbeiter der Organisation humanrights.ch und Koordinator der NGO-Plattform Menschenrechte. Mehr zur geplanten unabhängigen Menschenrechtsinstitution in der Schweiz gibt's online. Zahlreiche Links haben wir publiziert auf info.rabe.ch.
Rabe Info.
Große Waldbrände bedrohen derzeit das Land und Leben von indigenen Stämmen im Amazonasgebiet in Brasilien. Mitunter auch den kleinen Stamm der Awa, der bislang keinen Kontakt zur Außenwelt hatte. Gegen die Flammen kämpfen lediglich einige wenige benachbarte Stämme, zu wenig, um die Situation vollständig in den Griff zu kriegen. Deshalb appellieren nun zahlreiche Organisationen, darunter auch Survival International, an die brasilianische Regierung und bitten sie um Unterstützung. Die Vergangenheit hat allerdings gezeigt, dass von dieser wohl kaum Hilfe zu erwarten ist. Salim Staubli sprach mit Linda Poppe von Survival International über die Situation vor Ort.
Die Brände sind schon sehr bedenklich. Es ist ein geschütztes indigenes Gebiet, was auch ja, wie so eine grüne Waldinsel eigentlich in dieser Ecke ist. Also Waldbrände sind da sehr verheerend, weil sie große Teile des Gebietes zerstören können. In den letzten Jahren gab es auch schon mehrmals solche Brände, die teilweise große Zerstörungen angerichtet haben. Und es gibt in dem Gebiet auch Indigene, die dort leben, teilweise auch unkontaktiert. Das heißt, das sind Leute, die zurückgezogen im Wald leben, die natürlich durch das Feuer besonders bedroht sind. Und jetzt gibt es dort eine Gruppe von Indigenen und auch ja, Mitarbeiter der Umweltschutzbehörde in Brasilien, aber leider nicht sehr viele, die versuchen, diese Feuer einzudämmen.
Haben die Brände denn einen natürlichen Ursprung oder muss von Brandstiftung ausgegangen werden?
Das ist im Moment nicht so klar, aber es gab tatsächlich in der Vergangenheit auch Brandstiftungen. Also das ist wirklich, man kann sich das auch auf einer Karte, zum Beispiel bei Google Maps, einfach anschauen. Das ist so ein eckiges Gebiet irgendwie und drumherum ist alles schon abgeholzt. Und es gibt halt zum Beispiel Rinderfarmer oder ja, Abholzungsunternehmen, die da aktiv sind, die natürlich auch ein Interesse daran haben, diese Gebiete zu nutzen und da teilweise auch ja, gezielt Brände legen. Also man kann davon ausgehen, dass das wahrscheinlich auch einer der Gründe ist für diesmal.
Survival International ruft zu schnellem Handeln auf. An wen richtet sich dieser Appell vor allem?
Vor allem an die Regierung und an die an das Umweltministerium in Brasilien, die eine Verantwortung einfach haben, da Unterstützung zu leisten. Also im Moment ist es so, dass das teilweise Freiwillige sind, die schlecht ausgestattet sind, die halt da in dem Gebiet leben, die die Flammen bekämpfen. Das ist gefährlich. Und es ist natürlich auch nicht so effektiv, als wenn sie Hilfe von der Regierung bekommen würden. Und sie werden da so ein bisschen alleingelassen. Ich habe ja schon gesagt, dass es auch in den letzten Jahren ab und zu Brände gab. Da war das genau die gleiche Situation und wir sehen, dass das immer wieder passiert. Das heißt, da muss einfach das Gebiet besser geschützt werden, dass zum Beispiel keine Brände gelegt werden. Und wenn es dann dazu kommt, muss einfach mehr Hilfe bereitgestellt werden. Das kann nicht sein, dass dieses Schutzgebiet dann da abbrennt, nur weil die Regierung nicht bereit ist, dort Feuerwehrleute hinzuschicken oder auch finanzielle Hilfe zu geben.
Die Regierung Brasiliens ist dafür bekannt, dass sie kaum auf die Anliegen der indigenen Völker eingeht. Doch der internationale Druck wächst. Hält sie dennoch weiterhin an ihrer Politik fest oder gibt es mittlerweile auch Punkte, in denen die Regierung auf die indigenen Völker zugeht?
Also wir bei Survival sind tatsächlich auch ein bisschen schockiert, müssen wir sagen, was in den letzten, ja, in den letzten anderthalb Jahren vor allem in Brasilien passiert ist mit der neuen Regierung, die auch nicht sonderlich populär ist und die auch auf Kosten indigener Völker versucht, Stimmung zu machen. Also indem sie ihre Rechte beschneidet und der Agrarlobby so ein bisschen zuspielt. Es gibt sehr viel Proteste, es gibt auch sehr viel Proteste im Land von indigenen Völkern selber, die sich zusammenschließen und engagieren, was natürlich super ist. Aber sie brauchen auch internationale Unterstützung, ohne Frage.
Die derzeit bedrohten Stämme des indigenen Volks der Awa wurden bislang bewusst nicht kontaktiert. Weshalb eigentlich?
Genau, also es gibt Awa-Indigene, die dort in diesem Gebiet leben, die unkontaktiert sind. Das sind wahrscheinlich nur ein paar Dutzend und die sollten auch unkontaktiert bleiben. Das ist auch die offizielle Politik in Brasilien, Gott sei Dank. Was passiert, wenn es zu Kontakt kommt, muss man sagen, einmal ist das häufig unfreiwilliger Kontakt durch zum Beispiel illegale Holzfäller, die in dem Gebiet sind. Und das ist dann auch gewaltsamer Kontakt. Erst vor ein paar Wochen gab es einen Fall in Brasilien, wo Goldgräber damit geprahlt haben, mehrere Indigene zerstückelt und in den Fluss geworfen zu haben, also Unkontaktierte. Also die Gewalt ist dann teilweise wirklich massiv, wenn man sich in so einem rechtsfreien Raum wägt, wo natürlich auch die Regierung in der Verantwortung ist, was zu tun. Und ein zweites Problem für Unkontaktierte ist Krankheiten, Übertragung von Krankheiten. Dadurch, dass sie so abgeschieden leben, haben sie zum Beispiel keine Abwehrkräfte und Resistenzen gegen ja, Grippe oder Masern und ähnliche Erkrankungen aufgebaut. Und wir sehen das immer wieder, dass auch wenn da versucht wird, eine gute gesundheitliche Versorgung zu gewährleisten, bis zur Hälfte eines Volkes oder manchmal sogar noch mehr, es gab auch Fälle, wo 90% der Indigenen innerhalb von wenigen Jahren, 2-3 Jahren nach dem Kontakt gestorben sind an diesen Krankheiten. Und das ist dann eine Art Völkermord, muss man tatsächlich sagen. Also es ist wichtig für unkontaktierte Völker, ihr Land zu schützen, damit sie nicht zu diesem Kontakt gezwungen werden, der für sie fatal sein kann.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 30. Oktober auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch viele zusätzliche Hintergrundinformationen, Fotos, Videos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Dienstag, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem mit der Feministin und Bloggerin Lori Penny. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.